リオジョークス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Sendung 21. Wie ihr vielleicht schon an meiner Stimme hört, ja, bin ich gesundheitlich etwas angeschlagen. Ja, ich höre jetzt schon die Schadenfreude. Ferien, was macht der? Krank. Naja, machen halt die guten Schüler so, wa? Und da die Sendung zum Glück lang genug ist, brauche ich auch die Moderation nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Wir fangen gleich an mit den News.
Hier sind die Linux-News. Neue GNOME 2.0 Desktop Beta. GNOME 2.0 Desktop Beta 2, iBastun, Borvi, AliHopper ist erschienen. Wie immer warten die Entwickler auf Bug-Reports. Die neue GNOME-Version bietet unter anderem Anti-Aliased-Text. Mozilla 0.9.9 released. Der Open-Source-Browser nähert sich verdächtig dem 1.0er-Release. Nun ist der Browser in der Version 0.9.9 veröffentlicht worden und kann wie immer von der Mozilla-Homepage heruntergeladen werden. Diesmal gab es wieder einige Änderungen, so unterstützt Mozilla jetzt zum Beispiel TrueType-Fonts. Lästige Pop-Ups oder Pop-Unders fallen künftig auf Wunsch weg. Wordit bringt Linux auf den Desktop. Lycoris Desktop LX soll Linux auf den Desktop bringen. Die Distribution richtet sich an Windows-User, die einen einfachen Umstieg auf Linux vollbringen wollen. Laut Wordit beträgt die Installationszeit ca. 30 bis 45 Minuten. Wer die Installation dennoch nicht alleine schafft, der kann auf einen 30-Tage-Installationssupport zurückgreifen. Lycoris war ehemals bekannt als Redmond Linux. Wordit übernimmt nicht nur den Support für Lycoris, sondern ist auch maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Neben gängigen Programmen aus den Bereichen Grafikbearbeitung, Office, E-Mail-Clients und so weiter nutzt Lycoris Desktop LX KDE 2.2. Mehr Informationen findet man auf den Webseiten der beiden Unternehmen. FSF unterstützt die AGPL. Die Free Software Foundation FSF gab die Unterstützung der Affero General Public License AGPL bekannt und rief zugleich dazu auf, Kommentare dazu abzugeben. Die AGPL ist die erste Public License, die es möglich macht, Software, die als Webservice vertrieben wird, zu schützen. Das waren die Linux News der letzten 21 Tage. Zurück zu Ingo.
Vielen Dank, Nadim. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, den wir schon lange nicht mehr bei Radio Tux gehört haben, außer vielleicht im Abspann. Ja, Steffen Zörnig wird euch Lame vorstellen.
Ich werde diesmal über Lame berichten. Aber keine Angst, ich tische euch hier keine lahmen Enden auf. Bei Lame handelt es sich um ein Open-Source-Programm mit dem rekursiven Namen Lame and an MP3 Encoder. Lame gibt es nicht nur für Linux und entwickelt wurde es ursprünglich unter FreeBSD. Nun gut, was also ist und kann Lame genau? Es ist ein Kommandozeilentool zum Erstellen bzw. Dekodieren von MP3 und Ogg-Vorbis-Dateien. Lame unterstützt WAVE und AIFF für unreduzierte Klangdaten, sowie MP3 und Ogg-Vorbis für die reduzierte Form. Ehe ich nun etwas näher auf die einzelnen Optionen und Möglichkeiten eingehe, möchte ich noch kurz analysieren, wie MP3 eigentlich funktioniert und wie es um Lame steht, wenn man ihn mit dem Originalalgorithmus vergleicht. Das ursprüngliche Verfahren wurde vom Fraunhofer Institut für integrierte Schaltung entwickelt und zerlegt das Eingangssignal in typischerweise 24 kritische Frequenzbänder, wodurch zunächst einmal die Datenmenge gehörig vergrößert wird. Wie entsteht also die von MP3 bekannte Platzersparnis? Wäre unser Ohr ein perfekter Spektralanalyser, dann hätte niemals funktionieren können, was MP3 letztlich so erfolgreich gemacht hat und dass proprietäre Musikverlage dagegen Sturm laufen. Aber zum Glück sind wir ja nicht so perfekt. Das Stichwort lautet Psychoakustik, worunter man eine eigene Wissenschaft versteht, die sich mit den Besonderheiten menschlicher Schallwahrnehmung beschäftigt. Dazu gehört auch sogenannte Verdeckungseffekte, die bewirken, dass wir von zwei gleichzeitig gespielten Tönen unter Umständen einen nicht wahrnehmen. Die Idee bei der MP3-Datenreduktion ist natürlich, sich diesen nicht hörbaren Signalanteil irgendwie zu ersparen. Aus diesem Grund wird das Signal bei der Kodierung mittels, Achtung, einmal weghören alle Mathe-Allergiker, modifizierter, diskreter Cosinus-Transformation in die schon erwähnten Frequenzbänder zerlegt. Bestand das ursprüngliche Signal klassischerweise aus Abtastwerten zu je 16 Bit, so kommt man für die einzelnen Teilbänder mit wesentlich weniger aus. Oft genug ergibt das psychoakustische Modell auch, dass man manche davon überhaupt weglassen kann. Teilt man einem Frequenzband zu wenige Bits zu, dann kommt es zu Nebengeräuschen, sogenannten Artefakten. In diesem Fall handelt es sich um eine Art Summen. Es ist das berüchtigte Quantisierungsrauschen, welches manche von euch vielleicht noch von 8-Bit-Aufnahmen oder von Amiga-Mod-Files kennen. Damit dieser Effekt bei MP3-Dateien weitgehend vermieden wird, sorgt das psychoakustische Modell des Encoders dafür, dass trotz aller Sparsamkeit und Verminderung der Datenbreite jegliches Quantisierungsrauschen dennoch unter der Mithörschwelle liegt, also nicht wahrnehmbar sein sollte. Trotz alledem kann es im MP3-Format natürlich zu Klangeinbußen kommen, da kein Modell vollkommen ist und schon gar keins, das unser Gehör abbilden möchte. Außerdem sind bei manchen Einstellungen Verschlechterungen geduldet, um die Datengröße noch weiter zu schrumpfen. Wenn es allzu übel klingt, erhöht man notfalls eben die Bitrate pro Sekunde.
Tja, das war der erste Teil von Lame und der zweite wird sogleich folgen. Und war es schön, mal wieder Steffens Stimme zu hören. Hey, ja, ne? Also, weiter geht's.
An dieser Stelle möchte ich meinen kleinen Exkurs in die akustische Theorie beschließen und zu Lame zurückkehren. Ich habe ihn einer Nagelprobe unterzogen und ein reines Gesangsstück mit gemischtem Chor ins MP3-Format umgewandelt. Dabei war ich mit den Parametern mehr als geizig und gönnte ihm bei 44 kHz Joint Stereo gerade einmal 128 Kilobit pro Sekunde. Daneben habe ich bei Lame noch die Qualität des psychoakustischen Modells auf das Maximum gestellt. Der Herausforderer in diesem Duell war der MP3-Producer Professional Version 2 von Opticom. Übrigens bot mir letzterer keine Qualitätseinstellung seines Psychoakustikmodells an. Das Ergebnis kurz gefasst. Während die Ausgabedatei von Lame 391 zwar nicht ganz so brillant klang wie das Ausgangsmaterial, traktierte der MP3-Producer für meine empfindlichen Ohren mit viel zu deutlichen Artefakten. Am Rande sei noch erwähnt, dass Lame das Opticom-Tool mit Nachbrenner überholte und mit Abstand als erster die Kodierung abgeschlossen hatte. Zusätzlich zur offenkundigen Qualitätssteigerung zum ursprünglichen Fraunhofer-Algorithmus unterstützt Lame auch variable Bitraten. Das bedeutet, dass in dem vom Anwender vorgegebenen Rahmen der Encoder die Bitrate je nach den Erfordernissen des Ausgangssignals selbst auswählt. So kann man die Tonqualität festlegen und eine dafür optimale Dateigröße erzielen. Zusätzlich kann man mit Lame präzise in das psychoakustische Modell eingreifen, das ID3-Tag nach Wunsch mit Informationen füllen und auch CSC-Prüfsummen für Online-Streaming erzeugen. Selbst in einem sonst so kommerziellen Bereich wie der patentierten MP3-Kodierung trumpft die Open-Source-Community mit einem Tool auf, das sein Vorbild weit hinter sich lässt. Ich bin jedenfalls beeindruckt und habe Lame bereits im Dauereinsatz. Fazit: unbedingt ausprobieren. Das war ein Beitrag von Harald Stoiber, gesprochen von Steffen Zörnig, und hiermit gebe ich zurück an Ingo Ebel.
Genau, vielen Dank dafür. Aber nun zu einem ganz anderen Thema. Nämlich unserem Gewinnspiel. Die Lösung auf unsere Frage aus der letzten Sendung war Make. Gewinner diesmal ist Thomas Bohl. Ja, bei meinen allerherzlichsten Glückwunsch. In dieser Sendung wird es keine neue Quizfrage geben. Stattdessen möchte ich euch fragen, wie fandet ihr das Gewinnspiel bis hierher? Waren die Fragen zu schwer oder habt ihr irgendwelche Anmerkungen? Falls ihr etwas zu diesem Thema loswerden wollt, dann könnt ihr uns gerne mailen unter info@linuxforus.de. In unserem nächsten Beitrag wird es um KDE 3.0 gehen. Ich war nämlich am Messe Samstag auf der CeBIT in Hannover und habe dort ein Interview mit Daniel Murkentin geführt vom KDE-Team und ja, ihn sozusagen ausgequetscht über KDE 3.0 und weitere Entwicklungen vom KDE-Team. KDE 3 ist ja eigentlich nur die Portierung von KDE 2.2.2 auf die neue Qt 3.0 von Trolltech. Natürlich gibt es auch noch weitere Änderungen und ja, darüber habe ich mich nun mit meinem Interviewpartner unterhalten. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, wir sind wieder zurück auf der CeBIT. Ich sitze hier neben Daniel Murkentin. Was ist Ihre Aufgabe bei KDE?
Also ich habe jetzt für KDE 3 die Aufgabe übernommen, das Control Center ein wenig zu pflegen, mich ein wenig um die Usability zu kümmern. Ja, und ich schaue mir halt da die Bug-Reports im Wesentlichen an.
Ja, KDE 3 wird ja nun bald erscheinen. Steht jetzt schon ein genauer Termin fest und welche Features wird es geben?
Ja, also wir stellen jetzt bald den AC3 fertig und daraufhin wird dann entschieden, ob eine Woche darauf released wird oder nicht. Deswegen ist es etwas schwierig zu sagen mit dem Release-Termin, da sind wir lieber vorsichtig. Aber ich denke halt, wenn es stabil läuft, werden wir so in 2-3 Wochen mit einem Release rechnen können.
Ja, welche Neuerungen wird es denn dank Qt3 geben?
Ja, zum einen haben wir erstmals richtige BDI-Unterstützung abseits von KTML, dass das ja nun auch schon länger konnte. Somit sind wir halt in der Lage, sehr viel weitere Internationalisierung in den asiatischen Raum auch vor allen Dingen zu treiben. Und ich denke, auf diesem Sektor hat sich vor allen Dingen sehr viel getan. Weitere Neuigkeiten sind natürlich die starke Verbesserung der JavaScript Engine, die ja in 2.x doch einige Probleme bereitet hat. Da haben sich Entwickler wie David Ford zum Beispiel sehr der Sache gewidmet und zu einem einer wirklichen Verbesserung beigetragen.
Wie wird die Zukunft von KDE aussehen? Was ist zurzeit in Planung? Welche Programme wird es demnächst geben? Auf was dürfen wir uns denn freuen?
Auf alles das, was die Community beisteuert natürlich und auf alles das, denke ich mal, was auf das zwangsläufig hinausläuft, das ist zum einen jetzt die Embedded-Entwicklung, die wir jetzt angefangen haben. Das ist beispielsweise hier der Conquer Embedded, den wir hier auch vorführen. Es gibt auch andere KDE-Programme, die zurzeit auf Qt Embedded portiert werden, eben um die Verwendung in Embedded Devices, wie eben den Sharpsaurus zum Beispiel, garantieren zu können. Und CarOffice wird natürlich jetzt direkt nach der 3.0 Release auf 3.0 portiert werden, beziehungsweise ist schon portiert. Und wir hoffen dort natürlich aus unseren alten Fehlern lernen zu können und den Leuten ein wesentlich stabileres Office, als es jetzt schon ist, bieten zu können.
Jetzt haben Sie schon zum Teil meine Frage weggenommen. nee, ist okay, weil ich wollte fragen, also wie es aussieht auf Webpads und PDAs, wie da die Unterstützung ist und was es in Zukunft noch von KDE geben wird. Wird es ein eigenes KDE geben für Palm oder Handheld oder ja, wie sieht's in diesem Bereich noch die Entwicklung aus?
Also ich denke, Trolltech hat mit dem Qtopia Desktop eigentlich schon eine sehr gute Plattform geschaffen. Es gibt ja auch die Bemühungen des OPIE-Projekts, die das dann auf dem iPad zum Laufen gebracht hat. Und da diese beiden Projekte binär kompatibel sind, können wir da einfach drauf basieren. Und wie weit da unsere Bemühungen gehen, hängt natürlich ganz von unseren Entwicklern ab, wie sie Zeit finden, wie sie Interesse an diesen Geräten haben und natürlich von den Herstellern, die sich dann halt überlegen müssen, inwieweit sie uns Geräte zur Verfügung stellen möchten, um halt auch ihr Gerät, ihre Plattform unterstützt zu sehen. Auch was vor allen Dingen das Synchronisieren angeht, das ist ja sehr wichtig, dass man halt nicht nur Support für Outlook, sage ich mal, hat, sondern halt auch vor allem integrierten Support in KDE mit dem Adressbuch, mit K-Organizer etc.
Ja, und wie sieht zurzeit die Zusammenarbeit mit GNOME aus? Wird das in Zukunft vielleicht enger sein? Wird es da mehr Unterstützung geben? Oder ist da doch ein bisschen Konkurrenzdenken?
Ja, ich denke, Konkurrenz belebt hierbei das Geschäft. Es ist wirklich nicht so, wie viele immer glauben, dass wir uns da gegenseitig hinter den Kulissen anfauchen. Im Gegenteil, ich denke, es herrscht ein sehr gutes Klima und Interoperabilität kommt jetzt zum Beispiel durch konkrete technische Sachen zustande, wie zum Beispiel dem gemeinsamen Standard für Thumbnails. Und ich denke, solche Sachen sind einfach wichtig, dass man weiß, an welchen Orten welche Dateien zwischengespeichert werden, die auch von mehreren Projekten verwendet werden können. Dort macht es halt ganz verstärkten Sinn, zusammenzuarbeiten, gerade in Sachen wie Spezifikation, wie wir ja auch die Window-Manager-Standards schon gemacht haben. Und ich denke, dadurch wird die Kooperation viel stärker erfolgen, als wenn man jetzt versucht, gezwungen, irgendwelche Codebases ineinander zusammenzufügen, wo eigentlich gar keine Basis ist.
Ja, wenn ich jetzt KDE unterstützen wollen würde, wo könnte ich mich melden, was könnte ich tun und ja, wie könnte ich eigentlich in Kontakt treten mit dem KDE-Team?
Also das bei KDE mitarbeiten steht auch auf unserer Webseite. Es ist einfacher, als man eigentlich glaubt. Es ist einfach, man beginnt etwas zu schreiben, man erkundigt sich am besten vorher auf den Listen. Es gibt die Listen KDE Devel und KDE Core Devel, wenn es um die Bibliotheken geht. Und dort fragt man einfach an, am besten, schaut sich um, ob es bereits irgendetwas in die Richtung, die man selber anstrebt, gibt. Dann beginnt man zu implementieren. Und das Beste ist dann einfach zu sagen, hier ist mein Patch, hier ist mein Programm, wie schaut es aus? Und dann wird es meistens auf den Listen diskutiert und fließt in die KDE Codebase ein. Das ist eigentlich sehr einfach und eigentlich völlig unbürokratisch.
Und was wird zurzeit vielleicht gebraucht? Also wenn jetzt jemand denkt, oh, ich habe vielleicht so eine Idee und das und jenes, was wird gebraucht also in die Richtung?
Also wir brauchen immer K-Office-Entwickler. Also K-Office haben wir auch gesehen, es herrscht ein enormer Bedarf auf den Embedded-Bereich und wir wollen also sicherlich auch ein Produkt haben, das ich mit anderen Office-Bieten messen kann. Und da werden immer Entwickler gesucht. Wir suchen Entwickler für Synchronisation. Und im Prinzip gibt es auch jede Menge Pakete, die dringend wieder Maintainer brauchen, weil sie einfach geliebt werden, aber einfach bis auf Compilier-Fixes nicht viel Pflege bekommen haben. Und da kann man auch einfach in unserer Bug-Datenbank nachschauen, ob dieses Programm Maintainer hat. Man beginnt dann üblicherweise ein paar Patches zu schicken und wenn man sich mit dem Programm, ich sag mal, angefreundet hat, dann kann man auch problemlos sagen, ich möchte gerne Maintainer für dieses Programm werden und dann ist man es einfach.
Gut, dann bedanke ich mich für dieses Interview.
Hier ist Daniel Molkentin und ihr hört Radio Tux.
Herzlichen Dank an Daniel Molkentin, der mir Rede und Antwort gestanden hat. So, dann kommen wir jetzt zu, ja, wie nenne ich sie, Leserbriefecke. Ich habe schnell mal im Forum nachgeguckt und da sind mir doch einige Leserbriefe aufgefallen. Die möchte ich euch jetzt nochmal vorlesen und gegebenenfalls beantworten. Ja, also zuerst einmal von ZBit. Der hat geschrieben, Ingo Ebel taugt als Sprecher nicht. Ich möchte ihm sicher nicht die Kompetenz absprechen, aber als Sprecher ist er eine Niete. Sorry. Es ist einfach sehr schwer, ihm zu folgen und der Stil ist total daneben. Er spricht ins Mikro, als würde er vor Grundschülern dozieren. Den Hauptsprecher finde ich dagegen recht ansprechend, aber insgesamt etwas professioneller und weniger Hallo-Kinderstimme wäre angebracht. Vielleicht auch mit mehr Profil, das auch mal aneckt. Es erinnert mich einfach zu sehr an eine Kindersendung. Ja, erstmal vielen Dank für diese Kritik. Dass ich als Sprecher nicht tauge, nun ja, das ist mir durchaus bekannt, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nun schon im Radiogeschäft, also im Internetradiogeschäft seit 1999 und ja, eigentlich sollte man das vielleicht schon mal auf die Reihe gekriegt haben in der Zeit, aber wie man sieht oder hört, scheint es nicht so zu sein. Ja, es liegt einfach an meiner Art. Ich kann auch nichts groß dafür und es scheint auch nicht in der Zeit jetzt viel geändert zu haben. Also ich wurde zum Beispiel auch unter anderem schon wegen meinem komischen Sprechstil gefragt, ob ich nicht Amerikaner wäre, weil ich irgendwie die Wörter so komisch ausspreche. Ich habe keine Ahnung. Und deswegen weiß die Redaktion auch insgesamt, dass ich nicht gerne als Sprecher herhalte. Also das ist intern schon so geregelt, dass ich mich mehr auf die Sendung machen und dann aufs Moderieren konzentriere. Ja, es war halt nur letzte Sendung leider nicht, keinen anderen Sprecher zu kriegen und deswegen musste ich einspringen und das passiert nicht so sehr oft, dass ihr mich als Sprecher sozusagen ertragen müsst. Aber ich denke mal, als Moderator geht's einigermaßen. Wenn nicht, wir sind ja immer offen für Kritik und für Verbesserungsvorschläge. Was an Maurice Stimme nun oder an, also Hallo Kindersendung, naja, kann ich nicht so viel sagen, ich weiß nicht. Mir kommt es nicht so vor und wenn es so sein sollte, ich hoffe, es ist nicht so sehr störend. Den zweiten Leserbrief, den ich vorlesen möchte, der stammt von Google Hopf. Er schreibt, ich finde die Sendung sehr gut. Der Beitrag zu CVS hat einen guten Überblick einerseits über die Technik und andererseits über die Anwendung gegeben. Doch muss ich zugeben, dass es mir manchmal schwer fiel, ganz nachzukommen. Ich kann an der Komplexität des Themas liegen. Freue mich aber auf ähnliche Beiträge. Ein ganz großes Kompliment für die Buchvorstellung. Leider konnte ich die Homepage-Adresse des Autors nur schwer verstehen. Buchstabieren? Für solche Deppen wie mich? Nicht perfekt, aber gut. MB. Ja, erstmal natürlich vielen Dank für dein Lob und deine Kritik. Wir werden natürlich weiter probieren, Beiträge wie CVS zu schreiben und zu dem Problem mit der Homepage-Adresse. Normalerweise, oder steht eigentlich immer auf unserer Seite nochmal, da kann man unter Links, unter Radio Tux und dann Links nochmal nachlesen, die Adressen, die wir in der Sendung gesagt haben. Und ich denke, das sollte kein Problem sein. Also wenn man die nicht ganz verstanden hat, kann man da gerne nochmal nachschauen. Zu der Buchvorstellung, also dem Tron-Buch, ist noch zu sagen, dass es nicht mehr ganz verfügbar ist, also nicht mehr in seiner Urform, nämlich als Buchform, sondern jetzt nur noch hierarch. Und ja, man kann es über Amazon auf der Seite auch nicht mehr bestellen, aber in jedem guten Buchladen wird man mit Hilfe der ISBN-Nummer oder des Titels und des Autors natürlich dieses Buch noch kriegen können. Ja, das war's von meinem kleinen Exkurs in unser Forum. Ihr könnt es natürlich auch besuchen. Es liegt bei linuxsys.de oder ihr geht natürlich über die Linux for Us Homepage und dann unter Forum. Da könnt ihr übrigens auch abstimmen, ja, als Schulnoten bewerten, wie ihr die Radiotux-Sendung, die aktuelle, immer fandet. Gut, und damit sind wir auch so gut wie am Ende. Wie immer könnt ihr uns erreichen über info@linuxforus.de oder ihr könnt uns natürlich in dieses eben erwähnte Forum schreiben oder natürlich auch auf unsere Voicebox quasseln. Wie immer sind wir dankbar für Lob und Kritik. Ja, und damit sind wir auch so gut wie am Ende der Sendung. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an dieser Sendung dabei waren. Das waren Harald Stolber, Steffen Zörnig und Nadim. Falls ihr selbst Lust habt, bei Radio Tux oder Linux for Us mitzumachen, dann möchte ich euch nochmal auf http://mitmachen.linuxforus.de hinweisen. Ja, und das war Radio Tux Sendung 21. Mein Name ist Ingo Ebel und ich wünsche euch, wie immer, eine schöne Zeit.
Radio Tux wird präsentiert von Linux for Us, www.linuxforus.de.
Entschuldigen möchte ich mich zum einen nochmal für die etwas übersteuerte Version vom KDE-Interview und zum anderen für meine vielleicht etwas lustlose Moderation. Das liegt daran, dass ich ziemliche Kopfschmerzen habe. Aber ich hoffe mal, ist ja nun mal trotzdem okay. Und ja, und ich hoffe mal, dass ich bei der nächsten Radio Tux Sendung mal wieder auf dem Damm bin. Also, tschüss Leute.